spannenden, anregenden Vortrag. Wir haben jetzt, weil wir ein bisschen später angefangen haben, noch vielleicht knapp eine Viertelstunde, also so bis etwa 17:55 zur Diskussion. Bitte.
Ich habe eine Frage, und zwar, wäre es vielleicht nicht anregend sinnvoll, diese Koordinaten oder diesen Raum um noch eine Koordinate zu ergänzen, und zwar um die Koordinate der Luftmenschen? Wir transzendieren Raum, wir transzendieren das Meer, und es geht heute nicht mehr um die Dinge, die sind, sondern um digitale Verfügbarkeit. Es geht um Nullen und Einsen, und ob nicht diese Ausgrenzung eine viel subtilere Form der Ausgrenzung ist, der Zugang zu diesen Daten, der Zugang zu diesen, zu dieser Luft, als wir das in unseren Begriffen noch denken.
Ich meine, tatsächlich, also schlägt Schmidt in Land und Meer insgesamt vier Elemente vor, also Land und Meer, Luft und Feuer. Und es gibt genügend Gründe, zunächst einmal auch eine Verbindungslinie zum Beispiel zwischen Heidegger und Schmidt zu erkennen, wo Heidegger auch, ich glaube es war 1942, in seinem Hölderlin-Zyklus mit dem Feuer beginnt und gleichzeitig sich der Balkanfeldzug auf seinem Höhepunkt befindet. Das heißt, man kann natürlich genau über das Element des Feuers, das bei Schmidt durchaus reflektiert wird und bei Heidegger implizit vorhanden ist, natürlich hier auch eine Analyse der technischen Zivilisation vornehmen. Genauso gut und könnte man natürlich eben auch argumentieren, dass die angereicherte Luft, von der auch Paul Celan spricht, letzten Endes die Luft der Konzentrationslager war. Also das heißt, man muss nicht unbedingt in den digitalen Raum hineinweisen, also mit der Luftzeit. Es gibt genügend Anhaltspunkte, dass eine Politik der Luft und letzten Endes des Tötens, ohne letzten Endes, sagen wir, physische Gewalt ausüben zu müssen, implizit in der Politik des Nationalsozialismus vorhanden war und programmatisch vorweggenommen wird, auf gewissen, also sagen wir, in gewissen Passagen von Carl Schmitt.
Genau diese Frage des nicht mehr Daseins, sondern nur mehr da, auch im Bereich des Digitalen stattfindet, nicht mehr nur im Bereich des Räumlichen. Also, weil einfach nicht jeder Zugang hat. Und die heutzutage keinen Zugang zu dem Digitalen haben, sind genauso ausgegrenzt wie jene, die keinen Zugang haben zum mitteleuropäischen Raum oder so.
Ich kann hier jetzt ad hoc nur spekulieren, aber es besteht natürlich auch die Gefahr, dass jene, die eingebunden sind und einbezogen werden, genau in die digitalen Räume, nicht deswegen oder unbedingt einen größeren Freiheitsspielraum deshalb genießen. Also ich würde jetzt diese digitalen Räume also nur in ihrer Ambivalenz zu verstehen versuchen. Aber also meinen Schwerpunkt habe ich jetzt in dieser Lektüre von Land und Meer zunächst gesetzt, um darauf hinzuweisen, dass in der gegenwärtigen, sagen wir, Situation, die insbesondere Menschen betrifft, die von uns als Flüchtlinge bezeichnet werden, sich eine Politik des Meeres abzeichnet, die einerseits in einer historischen Kontinuität steht und gleichzeitig doch etwas Neues, sagen wir, ein neues Ereignis darstellt im Rahmen einer politischen Transformation.
Bitte. Ja, vielen Dank nochmal. Ich fand diese implizit, vielleicht war sogar explizit Kritik an der europäischen Flüchtlingspolitik halt sehr, sehr stark, auch klar so herauszuarbeiten, was für eine Doppelmoral im Grunde da am Werk ist. Vielleicht ist die anschließende Frage jetzt nicht ganz fair, weil das gar nicht die Absicht war, aber es stellt sich mir dennoch die Frage, was ist dann der richtige Weg, da rauszukommen? Weil die einfache Antwort jetzt zu sagen, unbegrenzte Aufnahme etc., da scheint mir dann das Gegenargument nicht so verkehrt zu sein, zu sagen, das schafft dann auch einfach schlechte Anreize. Also wenn dann Staaten, die gerade wahrscheinlich auch auf ihre mitarbeitende Bevölkerung angewiesen sind, wie Libyen oder Tunesien etc., wenn wir da sozusagen jetzt die Anreize schaffen, dass gerade die Leute, die sich leisten können, die dieses Land vielleicht bräuchte, um es wieder aufzubauen, wenn die sozusagen alle das Land verlassen, letztlich, ob das langfristig all things considered sozusagen wirklich das Beste ist und wie dann sozusagen diesen Mittelweg zu finden.
Also ich habe bewusst hier keine normative Lektüre vorgeschlagen, also mal auch keinen normativen Ansatz hier vorgestellt, weil was mich letzten Endes auch an politischen Aktionsformen interessiert, stärker auf diesen Bruch hinweist, sagen wir, dass letzten Endes, so wie eben Foucault letzten Endes argumentiert, nicht unbedingt erwarten werden sollte oder erwartet werden kann, dass der Staat letzten Endes im Sinne eines Bleiberechts, das wurde von Kant schon sehr früh eigentlich negiert, dass es dieses Bleiberecht des Soches gar nicht geben sollte. Es gibt bestenfalls, wie nannte er das, nicht Besuchsrecht, Besuchsrecht, was Besuchsrecht, ja, aber eben kein Bleiberecht. Also man sollte sich aber nicht eben von den Staaten eben genau diese, sagen wir, diese Zugeständnisse erwarten. Was Foucault vorschlägt, ist letzten Endes ein sagen wir, Menschenrechte, die letzten Endes selbst, sagen wir, von jenen vorgetragen werden und behauptet werden, die von diesen eben auch betroffen sein sollten. Das heißt letzten Endes, entstehen auch mehr und mehr Akteure neben dem Staat selbst. Das können Vereine sein, formal organisierte Vereine, das können natürlich auch informell organisierte Migrationsbewegungen sein, die nicht länger darauf warten, bis sie endlich repräsentiert werden, sondern letzten Endes, um es mit Rancière zu sagen, selbst Stimme erheben und gewissermaßen ihre Vernünftigkeit demonstrieren. Und gewissermaßen ist das, was mich jetzt im Moment interessiert. Also,
philosophische Reflexion ist angesichts politischer Interessen meistens ziemlich ohnmächtig. Mhm. Aber dennoch, glaube ich, ist es interessant zu beobachten, dass hinter diesen Abschiebebegründungen, in Anführungszeichen, dann doch irgendwie so etwas wie eine Plausibilität vorgegeben wird, die ungefähr so lautet: Es ist normal, dass jeder seine sogenannte Identität beachtet, die meistens auch einem bestimmten Territorium zugeordnet wird. Mhm. Es gibt eine Stelle, ohne dass ich dieses Buch jetzt als philosophisches Buch bezeichnen möchte, auch in dem Sarrazin-Buch, wo es eine ganz deutliche, also eine Begründung und Anführungszeichen gibt: Es ist doch normal, dass der Mensch dort bleibt, wo er aufgewachsen ist. Also gleichsam, das ist fast eine substanzielle Zugehörigkeit. Man soll ja nicht zu uns kommen, heißt dann die Botschaft. Und wenn man von einer Phänomenologie des Fremden her man denkt, dass das Fremde im eigenen präsent ist und dass man nicht Eigenes und Fremdes oder Vertrautes und Fremdes gegenüberstellen kann, sondern das ein sehr relationaler Begriff ist, dann glaube ich, kann man von der Philosophie ja schon diese Plausibilitäten ziemlich in Frage stellen, obwohl sie vorgegeben werden. Natürlich jede Innenministerin und jede was weiß ich, Grenzpolizei wird natürlich immer anspielen und die Ängste der Menschen also an dem Punkt abholen, wo man sagt, die gehören ja gar nicht hierher. Ja. Mhm. Und ich glaube, Philosophie ist natürlich, hat eine sehr geringe Rolle, aber sie kann deutlich machen, diese Grenzen zwischen Vertrauten und Fremden sind nicht so zu ziehen, wie politische Interessen das gerne machen.
Also ich würde mit dem Beispiel auch antworten, also dass das Land, das gegenwärtig meines Wissens am homogensten ist, im Sinne der Bevölkerungsstruktur, ist Nordkorea. Also ich glaube, man kann natürlich auch auf die Geschichte überhaupt der menschlichen Kultur hinweisen und ich kann mir keine menschliche Kultur vorstellen, die nicht irgendwie durch Bewegung zustande gekommen ist. Was gegenwärtig irgendwie paradox ist, ist, dass ein freier Warenverkehr gefordert wird und gleichzeitig die Bewegungsmöglichkeiten also sehr selektiv diskriminierend sind. Also wir sind gewohnt, uns relativ frei bewegen zu können. Gleichzeitig gestehen wir anderen nicht zu, also sich so bewegen zu können, wie wir uns bewegen. Was mich jetzt an der Figur des Flüchtlings speziell interessiert, ist, dass es abgesehen von jenen, die tatsächlich abgeschoben werden können, noch eine relativ große Anzahl von Personen gibt, die nicht abgeschoben werden können. Gerade von Ländern, also die nicht bereit sind, sie überhaupt zu akzeptieren, zum Beispiel China, aber auch viele nordafrikanische Länder sind nicht bereit, diese Menschen zurückzuakzeptieren und das letzten Endes die Bedingung der Möglichkeit, um sie überhaupt abschieben zu können. Die müssen mehr oder weniger im Land gelassen werden, aber ohne ihnen gleichzeitig eine politische, also sagen wir, eine rechtliche Position zuzugestehen. Das heißt, es steht tatsächlich für eine gewisse Anzahl von Personen ein Status erzeugt, der mit keinem der uns bekannten rechtlichen Status bis jetzt irgendwie vergleichbar ist. Also das ist tatsächlich ein Ausnahmezustand, der für eine gewisse Personengruppe im Staat selbst erzeugt wird.
Ja, vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Zwei kleine Frageanmerkungen. Zum einen, was für ein Freiheitsverständnis in einer klassisch-liberalen Semantik zum Schluss bei den genannten Autoren ein bisschen der Vision, die dahinter ist, auch da drin ist. Also wohl bei Agamben, Weizmann, Foucault, sozusagen Schiene ist an manchen Stellen so, dass plötzlich so ein ganz klassischer, starker, negativer Freiheitsbegriff plötzlich auftaucht, sozusagen die Abwehr vor dem Staat, und dann sich ganz neue Allianzen bilden. Das würde mich einfach so ein bisschen interessieren, wie Sie das einschätzen. Und das Zweite, in der Urbanisierungsforschung gibt es relativ viele sozusagen Studien, die versuchen aufzuzeigen, wie kulturelle Gruppierungen sozusagen Landnamen in den Megacities machen. Im Grunde, da gibt es dieses Ghetto oder diese Ghetto, diese Gruppe und so weiter. Ja. Wäre das nicht so was wie ein Gewalt von Karl Schmidt, ja, sozusagen, dass im Grunde das ein so starkes Phänomen ist, auch in der Transmigrationsforschung, Autobuden von USA nach Mexiko oder wo auch immer, dass sozusagen dieses Landnahmemoment auf diesen Ebenen wiederkommt. Mhm.
Es kommt auf mehrfache, also ich möchte mit der zweiten Frage beginnen, es kommt auf mehrfachen Ebenen wieder. Also man könnte sogar argumentieren, dass es also zu diesem Campo oder zu dieser Politik des Campo, also wie sie von George Agamben kritisch hinterfragt wird, sich auch, sagen wir, eine umgekehrte Möglichkeit, positive Möglichkeit abzeichnet. Also in Brescia hat es letztes Jahr eben die Situation gegeben, wo ich glaube, es waren 9 Flüchtlinge auf einen Kran geklettert sind und dort über mehrere Tage in Hungerstreik getreten sind. Und gleichzeitig wurde ein Accampamento geschaffen, wo sich also all jene, die jetzt letzten Endes sich in diesem politischen Dissens beteiligt haben, formiert haben. Das heißt, der Accampamento wäre letzten Endes eine andere Form des Campo, wo es natürlich eben nicht so sehr um einen eingrenzenden Ausschluss geht, sondern um eine andere oder andere mögliche Politik. Und dort würde ich ansetzen, wenn es um die Frage geht, wie kann Freiheit verstanden werden. Also ich denke, sie kann eigentlich nur performativ verstanden werden. Das heißt, es geht letzten Endes eigentlich gegenwärtig vor allem darum, auch, ich sage nicht nur, aber auch eine Form des Dissens vielleicht neu zu praktizieren und praktizieren zu lernen, die gleichermaßen auch eine Erfahrung der Freiheit bedeuten könnte. Also diese Freiheit selbst kann ich nicht also einfach, also jetzt im Sinne von Berlin, also positiv oder negativ skizzieren, sondern ich würde stattdessen sagen, sie wird letzten Endes als Handlung, als Praxis erlebt.
Wir hätten noch Zeit für eine weitere Frage. Gut, wenn das nicht der Fall ist, können wir jetzt auch die halbe Stunde Pause nutzen, um ein bisschen weiter zu diskutieren. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich für den schönen Vortrag und auch für Ihre